English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 23. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unserer Samstagssendung. Heute haben wir eine ganz besondere Zeitreise für Sie vorbereitet. In unserem Studio ist Dorota Danielewicz, Journalistin, Schriftstellerin und Kulturmanagerin. Guten Tag.
Guten Tag.
Könnte man sagen, dass Sie eine Berlinerin sind?
Ich glaube, weil ich in Berlin so viele Jahre, 45 Jahre lebe, viel mehr als die 16 Jahre, die ich in Polen verbracht habe, könnte man sagen, dass ich eine Berlinerin bin, ja.
Sie sind nach Berlin, nach West-Berlin damals, mit den Eltern im Jahr 1981 gekommen.
Unfreiwillig.
Eben, das ist ein schwieriger Moment im Leben,
ja,
wenn man ein Teenager ist.
Ja.
Die ersten wichtigen Bekanntschaften geschlossen hat und plötzlich muss man sich verabschieden, vielleicht für immer. Wie war das?
Ich konnte mich nicht verabschieden, weil ich dachte, wir kommen zurück. Ich dachte, am 1. September gehe ich wieder auf mein Gymnasium in die Schule. Und ich habe mich in Poznań, wo ich stamme, auch sehr wohl gefühlt. Und ich weiß noch, dass ich oft gedacht habe, also dass ich nie Poznań verlassen kann, dass ich auch in einer anderen polnischen Stadt nie leben kann, weil ich die Stadt so liebte. Also anscheinend gewöhne ich mich an die Orte, an denen ich länger bin. Und es fiel mir wirklich sehr, sehr schwer, mich an Berlin zu gewöhnen, zumal erstmal auch das Kriegsrecht gekommen ist, zumal ich die Sprache nicht kannte und zumal West-Berlin ein weißer Fleck auf der Karte in Polen gewesen ist. Also man hat einfach über diesen Ort nichts gewusst.
Gab es da einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Berlin, West-Berlin, das ist dieser Ort, an dem Sie sich doch wohlfühlen?
Natürlich habe ich Freunde gewonnen mit der Zeit. Ich habe die Sprache gelernt. Ja, ich lerne Gott sei Dank schnell Sprachen. Also das fiel mir gar nicht schwer, obwohl ich Deutsch am Anfang auch nicht gemocht habe. Ich liebte Englisch. Das Englisch hat mir am Anfang auch wirklich geholfen, weil deutsche junge Menschen sehr gut Englisch sprechen. Also es war schon immer so. Und das hat auch eine Brücke gebaut. Und es hat mir geholfen, als ich dann nach Polen fahren konnte und irgendwann mal zurück nach Berlin gefahren bin, noch in den 80er Jahren. Und ich habe gemerkt, wenn ich in Berlin angekommen bin, oh, ich freue mich auf die Stadt, ich gehe nach Hause. Also es gab diesen Moment, ich komme jetzt nach Hause. Und ein anderer Moment war, ich habe eine Zeit lang in New York gelebt. Und New York liebte ich auch sehr, das war eine gute Zeit für mich. Ich habe mich entschlossen, zurückzukommen und um mein Studium zu beenden. Aber dort habe ich verstanden, dass ich ganz einfach eine Europäerin bin. Und ob Berlin oder Poznań, das ist wirklich für Amerika. Wenn man da ist und zurückschaut auf Europa, das ist so nah beieinander, dass ich es lächerlich fand, dieses Dilemma zu haben.
Sie lernen schnell Sprachen, Sie haben Deutsch gelernt und die Berliner Schnauze?
Und die Berliner Schnauze, die hat sehr lange gedauert. Also das Berlinerische, das ist wirklich ganz besonders. Und ich erinnere mich noch an meinen Frust nach dem Sprachkurs, kam ich in eine deutsche Klasse und ich habe plötzlich nichts verstanden, weil alle Berliner haben. Alle haben Dialekt gesprochen. Das war furchtbar. Ich dachte, Gott, ich muss jetzt irgendwie eine neue Sprache lernen. Das ist ja entsetzlich. Ich habe auch eine Zeit lang in Bayern gelebt. In Bayern haben sie noch anders geredet. Da habe ich
auch
wieder nichts
grausam
verstanden. Oh ja. Also, und Berliner Humor, das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Die Berliner sind rüppig. Die sind nicht höflich. Wir haben in Berlin kein Versailles. Die Berliner haben gelernt, sich durchzuboxen. Also sehr viele eben in den 20er Jahren, Anfang des Jahrhunderts, Industrialisierung, die Arbeiter, die gekommen sind aus Großpolen teilweise, auch sehr viele aus Schlesien, deshalb haben wir sehr viele polnische Namen in Berlin. Und die mussten sich durchboxen. Also man hat in Berlin so eine Art Rap, also Battle, etabliert. Ja, also um nicht mit den Fäusten gegeneinander zu kämpfen, hat man gelernt, mit der Berliner Schnauze zu kämpfen. Und das muss man drauf haben. Und da braucht man ein bisschen Zeit.
Sie haben auch die polnischen Namen erwähnt. Es gibt ja auch zahlreiche polnische Spuren in der deutschen Hauptstadt. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber ich wollte noch über die 80er Jahre fragen, wie Sie aufgenommen wurden. Ein Kind aus der Volksrepublik Polen. War das für die damaligen Kommilitoninnen, für Ihre Schulkollegen überhaupt ein Begriff? Volksrepublik Polen.
Es war ein Begriff, weil Das war die Zeit von Solidarność. Und es gab keine Nachrichten, in denen man nicht, also in Westdeutschland, über Polen gesprochen hatte. Nicht Wałęsa irgendwo vertreten gewesen ist. Und ich muss sagen, das war eine sehr gute Zeit für Polen. Polen hatte einen sehr guten Ruf. Ja, also das heldenhafte Volk Polens. Und man brauchte sich nicht zu schämen, wenn man aus Polen gekommen ist in der ersten Hälfte der 80er Jahre, dann auch während des Kriegsrechts. Es gab eine enorme, gerade in Westberlin, beispiellose Aktion mit der Verschickung von Paketen, von Hilfspaketen, Hilfsgütern nach Polen. Also es gab eine sehr große Sympathie und das war wirklich kein Problem.
Wann haben Sie sich zum ersten Mal für die polnischen Spuren in Berlin interessiert?
Also die Spuren kamen zu mir sowieso über meine Rundfunkarbeit. Ich habe sehr lange eine Sendung beim Radio Multikulti in der polnischen Redaktion moderiert und war auch in der Redaktion. Ungefähr 2009 wurde diese Welle abgewickelt, leider später, aber die polnische Redaktion überdauerte. Später wurde es zu Radio Cosmo, jetzt in das Podcast auch wieder in Gefahr, leider. Und dort hatte ich schon so viele Gäste zu besonderen Themen, dass ich zwangsmäßig mit den polnischen Spuren in Berlin konfrontiert wurde. Und dann kam der Moment, wo Professor Robert Traber in Berlin die Station des polnischen PAN geleitet hat, das polnische historische Zentrum. Und er hatte die Idee, eine Ausstellung über polnische Spuren in Berlin zu machen, wir Berliner. Es ist auch eine tolle Ausstellung geworden. Und meine Aufgabe war, ein Band mit den Zeugnissen zusammen mit einem Historiker Krzysztof Górny zusammenzustellen. Wir haben 2 Jahre in den Archiven verbracht und wir haben nach Briefen, nach Dokumenten, nach Erinnerungen und so weiter, nach Quellen gesucht. 200 Jahre Polen in Berlin und in den letzten Jahren, teilweise aus diesem Material, teilweise aus neuem Material, ist ein Audioguide Berlinski Tour, www.berlinski-tour.de entstanden. 47 Stationen über polnische Spuren in Berlin.
Einige beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, das auf Polnisch erschienen ist, soeben. Manches habe ich gewusst, aber einiges hat mich doch ziemlich stark überrascht. Und zwar, ich hatte gar keine Ahnung, dass auf dem Gelände, auf dem heute das Reichstaggebäude steht, ein Palast eines polnischen Adligen gestanden hat. Wussten Sie das?
Ja, ich wusste das. Ich wusste das schon lange. Also ich glaube, viele polnische Berliner, die sich für Geschichte interessieren, wissen davon. Athanasius Raczyński, ein Adliger aus Großpolen, aus Poznań, ich stamme aus Poznań, also die Familie Raczyński hat immer eine Rolle in meiner Heimatstadt gespielt. Er hatte ein wunderbares Palais auf dem Königsplatz. Das Grundstück hat er vom preußischen König geschenkt bekommen und er hatte dort auch eine Kunstgalerie. Er war ein preußischer Gesandter in Spanien zum Beispiel, unter anderem. Und er hat die Politik verfolgt, Polen ist besetzt von Preußen. Als Adlige hat er sich eher dem preußischen König gefügt, sage ich mal, und eine Karriere angestrebt als Diplomat, die ihm auch gut gelungen ist. Er hat Kunst gesammelt und er hat die erste öffentliche Galerie Berlins geöffnet. Neben seinem Palais Schinkel war der Architekt.
Und diese Kunstwerke sind momentan in Polen zu sehen, in Poznań.
Die sind in Poznań, im Nationalmuseum Poznań.
In der Stadt, mit der die Raczyńskis sehr eng verbunden waren.
Ja.
Bleiben wir noch kurz in der Vergangenheit. Zwei wichtige Namen waren auch kurz, aber doch ziemlich intensiv mit Berlin verbunden. Stanisław Przybyszewski, der geniale Pole.
Der geniale Pole, ja.
Könnte man sagen. Obwohl der einen schwierigen Charakter gehabt hat.
Oh ja.
Und viele Frauen haben das auch zu spüren bekommen.
Oh ja.
Und Bolesław Prus, der in Berlin einige interessante Entdeckungen, für ihn interessante Entdeckungen gemacht hat.
Also Bolesław Prus war auf einer Durchreise und er fand die Modernität und die Sauberkeit in Berlin unglaublich. Also zum Beispiel die Friedrichstraße, also er fand es so erfrischend und neu, dass die Bahn über der Straße fährt. Das war für ihn ein Schock. Und auch die Breite der Straßen, diese Berliner Größe und die Sauberkeit fand er unglaublich. Und Przybyszewski, ja, das war Ende des 19. Jahrhunderts, er hat in Berlin studiert und geschrieben und sich im Schwarzen Ferkel rumgetrieben in einem Lokal mit dem Maler Munch, mit dem Strindberg, mit dem Dramaturgen. Dort hat auch Dagny Huell verkehrt und viele, viele deutsche Dichter, Richard Demel und auch Detlef Lilienkron. Und er hat dort Klavier gespielt. Er konnte sehr gut Klavier spielen, er war kein Virtuose, aber er konnte wohl so grandios Chopin darbieten, dass er vor allem damit die Gesellschaft in diesem Schwarzen Ferkel, das ist an der Ecke Wilhelmstraße unter den Linden heute, in der Nähe von Hotel Adlon, grandios unterhalten hat.
Also nicht mit seinen Texten, sondern mit der Musik von Chopin.
Ja. Ja, selber weil es war ein gemeinsames Erlebnis. Texte liest jeder für sich selbst, mhm. Also mit Texten schon auch. Ja, deshalb der geniale Pole. Er konnte spielen, Klavier spielen, er konnte schreiben. Er hat auch sehr gut tatsächlich Deutsch geschrieben. Ich habe meine Magisterarbeit über seine Werke und über das Phänomen der Selbstübersetzung von Przybyszewski geschrieben.
Mit Geld hatte er einige Probleme, oder?
Ja, wie alle. Damals, ja. Mhm. Aber er war Herausgeber einer Arbeiterzeitschrift. Alle Artikel hat er selber geschrieben. Zum Beispiel, um mehr zu verdienen.
Schauen wir noch kurz auf das Reichstagsgebäude. Nachdem es gebaut wurde, wurde es zum Machtzentrum. Es gab in dem preußischen Parlament auch eine polnische Fraktion. Wie stark war sie?
Kołopolskie. Es hatte, glaube ich, eine symbolische Kraft, auf jeden Fall eher als eine politische. Ja, das war ein Zugeständnis an dieses Teil von besetzten Gebieten, die polnisch waren. Also Preußen war wirklich eine riesengroße Macht, ein Vielvölkerstaat, kann man sagen. Ich glaube, dass man in Polen, wenn man Deutschland sagt, meint man vor allem Preußen. Also das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Also wenn man immer noch heute Deutschland sagt, man meint nicht Baden, man meint nicht Bayern. Ich erkläre ganz oft, wenn ich mit Polen spreche, welche Deutsche. Also ein Hamburger ist ganz anders als ein Bayer oder ein Frankfurter oder ein Brandenburger oder ein Berliner. Also oder ein Sachse, ja.
Wer war Stanisław Danielewicz?
Stanisław Danielewicz war Bruder meines Großvaters, Vaters meines Vaters. Und er kommt aus einer Eisenbahnerfamilie. Er hat als ein Grenzer gearbeitet und er hatte eine unglaubliche sprachliche Begabung. Also er ist sowieso zweisprachig aufgewachsen. Seine Mutter war von zu Hause, hieß sie Netta. Sie war tatsächlich deutsch, zugezogen nach Polen. Und sein Vater Danielewicz kam aus Wołynien ursprünglich nach Großpolen. Er hat perfekt Deutsch gesprochen und 6 andere Sprachen. Und er wurde vom polnischen Widerstand in den 30er Jahren nach Berlin abgeordnet, um Enigma auszuspionieren, um zu helfen. Er hatte eine kleine Aufgabe, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Im heutigen Bendlerblock war er zugegen, also er wurde angestellt als eine Art Aufpasser, Wächter. Und er hatte ein geniales Gedächtnis, er konnte sich die Reihenfolge der gelosten Buchstaben merken. Und in der Mittagspause ist er rausgegangen, hat alle auf einem Blatt Papier aufgeschrieben. Dieses Blatt hat er unter eine Bank aufgeklebt, ist dann weggegangen und irgendwann mal kam eine zweite Person, um diesen Zettel abzuholen. Und das war vielleicht eine kleine Aufgabe, eine sehr wichtige Aufgabe, die der Aufklärung der Enigma-Chiffre diente. Und irgendwann mal kam er raus aus dem Gebäude und sein ehemaliger Nachbar aus Wolsten hat ihn erkannt. Das war ein Deutscher in einer deutschen Uniform. Und er fragte Stanisław, was machst du denn hier auf Deutsch? Und Stanisław hat sich irgendwas da ausgedacht und er wusste, er darf nicht mehr zurück, er ist aufgeflogen. Und er ist zu dem nächsten Bahnhof gegangen, das war der Anhalter Bahnhof, ist in einen Zug gestiegen und ist direkt nach Paris gefahren, wo er dann vom polnischen Widerstand, also er hat eine Art Stipendium bekommen, so dass er studieren konnte, er musste schon da bleiben. Und ich weiß noch, es ist überliefert in der Familie, dass er mit Eva Curie gerne tanzen ging, die haben zusammen studiert. Später kam er nach Gdańsk. Seine Familie, die Nachfahren, seine Tochter Gabriela Danielewicz ist auch Schriftstellerin, eine Danziger Schriftstellerin, sie lebt noch.
Das heißt, Sie kannten diese Geschichte oder haben Sie sie erst in Berlin kennengelernt?
Ich habe sie erst in Berlin kennengelernt.
Das ist interessant.
Ja, von der Danziger Familie.
Sie haben die Bahn erwähnt. Bahnhöfe spielten auch in Ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle.
Ja.
Darüber werden wir gleich sprechen, aber ich wollte noch in den 30er Jahren bleiben. Marcel Reich-Ranicki, der Literaturpapst.
So sagte man früher, ja.
Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Literaturkritik in Deutschland war auch mit Berlin verbunden.
Er ist in Berlin aufgewachsen. Er ist in Berlin in die Grundschule und aufs Gymnasium gegangen, aber dann 38, als alle polnische Bürger, seine Familie hatte einen polnischen Pass, ja, das waren polnische Juden, ausgewiesen wurden. Diese berühmte Aktion, wo tausende Menschen einfach gleich hinter der Grenze ins Bäumchen aus dem Zug rausgelassen wurden. Das war 38, das war 1938. Er hat seine geistige Heimat verloren, wie er immer sagte, weil er zwar mit dem polnischen Pass, aber in Berlin aufgewachsen war. Er wohnte in Charlottenburg, seine Familie wohnte in Charlottenburg und am Bayerischen Platz in Wilmersdorf. Ja, also er vermisste seine Kindheit in Berlin sehr, obwohl er es nicht einfach hatte in Berlin. Also er wurde ziemlich getriezt wegen seiner polnischen Herkunft von den Mitschülern und darüber schreibt er in seinen Memoiren.
Bleiben wir noch kurz in der Vorkriegszeit. Die polnische Presseagentur ist heute eine der wichtigsten Presseagenturen in Polen. Es gab auch eine Außenstelle in Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg. Wie effektiv war diese Außenstelle?
Am Anfang hieß sie PAT, polnische Telegrafenagentur, dann später PAP, polnische Presseagentur. Sie war sehr effektiv. Zum Beispiel die Journalisten haben ziemlich schnell herausgefunden, dass bald der Krieg anfangen wird, weil sie auf eindeutige und ungewöhnliche Signale geachtet haben. Zum Beispiel, als sie gemerkt haben, dass auf den Rummelplätzen auf Menschengestalten geschossen wird. Das sind Vergnügungsparks, ja. Also, ich würde sagen, darauf sollen wir heutzutage auch achten, ja. Worauf schießt man auf den Rummelplätzen? Sind es Ballons? Sind es Tierchen? Oder sind es Menschengestalten? Das ist nicht mehr lustig. Und sie haben auch gemerkt, dadurch, dass an einem bestimmten Tag alle Hotels entlang der deutsch-österreichischen Grenze keine Reservierungen angenommen haben, dass da irgendetwas in der Luft hängt. Und das war die Annexion von Österreich.
So effektiv war die.
Die war sehr effektiv.
Polnische Presseagentur. Es gibt ja so viele polnische Spuren in Berlin, dass wir das Gespräch noch lange führen könnten. Aber ich möchte noch nach Ihren persönlichen Erlebnissen fragen, und zwar nach den erwähnten Bahnhöfen. Bahnhof Zoo und Bahnhof Friedrichstraße. Mit welchem fangen wir an?
Lieber mit dem Bahnhof Zoo, weil am 3. Juli 1981, morgens früh, sind wir von Posen am Bahnhof Zoo angekommen. Auch über Berlin-Friedrichstraße, gut, vielleicht doch Friedrichstraße war schrecklich. Damals standen Soldaten mit Kalaschnikows überall oben auf irgendwelchen Gerüsten. Der Zug wurde abgesucht von oben, von unten. Es war wirklich gespenstisch. Dann diese Durchfahrt durch dieses Sperrgebiet zwischen den Mauern, also die Mauer, es gab keine einzelne Mauer, es waren zwei Mauer und ein Sperrgebiet dazwischen. Das war wirklich ein Erlebnis, das war ziemlich furchterregend. Und dann Bahnhof Zoo sozusagen, diese legendäre West-Berlin und Bahnhof Zoo war ziemlich heruntergekommen, weil es nämlich auch alle Bahnhöfe in West-Berlin gehörten der DDR. Ja, die wurden nie den Westdeutschen oder den West-Berliner übergeben und die hat man einfach nicht renoviert, jahrelang. Man hat sie einfach so verkommen lassen. Und dann sind wir ausgestiegen und ich dachte, ja was, das ist jetzt der Westen, also der Posener Bahnhof sieht besser aus. Aber draußen hat man schon gemerkt, wunderbare Geschäfte, Cafés natürlich waren noch alle zu, aber ich kann mich noch an die vielen Schuhgeschäfte, es gab in Polen 81 keine Schuhe und da gab es Schuhe im Übermaß, es hat mich richtig schwindelig gemacht.
Was war das für ein Unterschied? Polen, Volksrepublik Polen im Jahr 1981 und die Bundesrepublik Deutschland oder konkret West-Berlin im Jahr 1981?
81 für mich als ein junges Mädchen, das war noch eine Zeit der Hoffnung. Mein Vater wusste, weil er von der polnischen Stasi sozusagen, von den Sicherheitsdiensten inviligiert wurde. Und es wurde ihm gesagt, dass Kriegsrecht ausbrechen wird bald und dass er womöglich interniert wird. Das war auch einer der Gründe, warum er ausreiste. Das wusste ich aber nicht für mich. Also was ist man da schon mit 16 an der Grenze zu 17, also politisch nicht so weitsichtig. Es war einfach die Zeit der Freiheit, die Zeit der Hoffnung, die Zeit von Solidarność. Natürlich gab es viele Demonstrationen und es war nicht sicher, ja, aber ich hatte die Hoffnung, dass Polen jetzt eine Zeit von großartigen Reformen, tiefgreifenden Reformen durchlebt und dass wir großartige Zukunft haben werden, auch wenn wir nichts hatten, auch wenn wir in den Geschäften nur Essig und ich weiß nicht, was da war, ich kann mich nur an diesen Essig und Senf oder so erinnern, aber irgendwie hat man überlebt. Also es war nie, für mich waren materielle Sachen, muss ich sagen, nie so wichtig. Also solange es Brot gab und Marmelade und irgendetwas, das war schon okay. Ich weiß nicht, mein Charakter ist so, dass ich eher so auf das Geistige ausgerichtet bin, vielleicht mehr als auf das Materielle. Das macht natürlich einen riesen Eindruck, wenn man dann im Westen angekommen ist, diese vielen Schuhe oder dieses viele Essen in den Geschäften. Aber zum Beispiel viele Sachen haben mir nicht geschmeckt. Die haben einfach nicht geschmeckt. Also es macht ja 50 Joghurtsorten im Regal. Wunderbar, aber die haben nicht geschmeckt. Die waren irgendwie künstlich. Aber auf jeden Fall war es eine sehr bunte Welt. Ja, Freiheit. Also hier könnten wir auch ein langes Gespräch über Freiheit, was Freiheit bedeutet. Auf jeden Fall, Polen war für mich nicht unfrei in dem Moment, in diesem Sommer 81. Und diese Mauer rund um Berlin, war das die Freiheit, in einer ummauerten Stadt zu leben? Also nein. Es war ein besonderer Ort. Wir sind nicht in München gelandet. Wir sind nicht in Stuttgart gelandet. Wir waren in Westberlin, einer Stadt hinter Mauern. Und drumherum die DDR, auch ein sehr unfreies Land. Ja. Und in Polen kochte es gerade. In Polen passierte was. In Polen gab es diesen Moment der Hoffnung.
Den Mauerfall haben Sie auch in Berlin erlebt. Glauben Sie, dass seitdem die Stadt und das Land die Teilung schon überwunden hat?
Ich glaube nicht. Das zeigen auch die Wahlergebnisse. Es ist wirklich so, dass in den, sagen wir immer noch, neuen Bundesländern jetzt gerade zum Beispiel die AfD auf dem Vormarsch ist, dass es so eine Art wie Ostalgie-Phänomen gibt, also Sehnsucht nach der DDR, dass sehr viele, ich weiß nicht, ob die älteren Leute das vergessen haben, aber dass die Jungen das einfach nicht mehr wissen, wie unangenehm es war, in einem Überwachungsstaat zu leben. Wie schrecklich es war, als man nicht ausreisen durfte. Wir hatten in Polen es viel leichter. Wir konnten ja ins Ausland. Man musste sich ein bisschen bemühen, ja, aber es ging. Die DDR-Deutschen, nur die privilegierten Familien, die hatten diese Möglichkeit. Ein normaler DDR-Deutscher war auf sein kleines Land und vielleicht noch Tschechien oder Polen, Tschechoslowakei damals oder Ungarn, ja, oder Bulgarien, wenn er Glück hatte, angewiesen, aber nicht den Westen. Und diese Teilung, das ist eigentlich erschreckend, wie viele Jahrzehnte der Teilung da immer noch heute nachwirken. Und ich glaube, dass in den 90er Jahren sehr vieles falsch gelaufen ist, nämlich, dass man das tatsächlich, das positive DDR-Erbe, das es ja auch gab, einfach von der westlichen Seite ignorierte. Auch die Medien, auch ja bestimmte Betriebe, die von einem Tag auf den anderen geschlossen wurden oder von Westbetrieben übernommen wurden. Gute Konzepte. Manche haben sich auch nicht getragen. Es kam einfach so massivst der kapitalistische Gedanke und der neoliberale Gedanke kamen massivst in die alte DDR. Die brachen da mehr oder weniger herein und die Menschen waren nicht vorbereitet drauf. Der Traum von Freiheit sieht anders aus als was
die Wirklichkeit
kommt. Ja, und die Freiheit ist auch nicht für alle da. Und nicht jeder braucht sie, glaube ich.
Jahrzehntelang war ein großes Problem in den deutsch-polnischen Beziehungen das Desinteresse der Deutschen für Polen. Wir schauen ja in Europa eher nach Westen. Die Deutschen nach Frankreich, die Polen nach Deutschland, die Ukraine nach Polen eben. Andersrum funktioniert es nur schwierig. Glauben Sie, dass es sich in den letzten Jahren doch ein bisschen verändert hat? Dass es mehr Deutsche gibt, die sich für Polen aus irgendeinem Grund interessieren?
Also seit meiner Studienzeit tue ich nichts anderes persönlich, als das zu bewerkstelligen durch meine Arbeit, meine Brückenbauerarbeit auch im Bereich Literatur und Reisen mit Freunden. Und ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, die auch das Gleiche tun, muss ich sagen. Aber diese Aktivitäten sind noch notwendig. Gerade in der letzten Zeit habe ich einige Menschen im Kulturbereich getroffen, die seit Jahren zum Beispiel in Berlin leben und plötzlich im Gespräch sagen sie, oh, ich war noch nie in Polen. Ich war nicht mal in Poznań, also es ist 3 Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto, es ist wirklich ein Wochenende und du bist da und es ist wunderschön, man kann da wirklich was erleben. Nein, ja, und warum? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum? Weil wenn Deutsche nach Polen fahren, zum Beispiel nach Warschau, wir haben hier an jeder Ecke eine Tafel. Hier haben die Nazis so und so viele Warschauer erschossen, umgebracht und so weiter. Es gibt wirklich sehr viele Erinnerungsorte, die an den Krieg erinnern. Und das ist auch gut so und wichtig so. Aber so ein Gespräch hatte ich auch mit einem deutschen Bekannten. Wie kann man sich hier entspannen? Man will ein schönes Wochenende haben. Man will entspannen. Und dann wird man an dieses Trauma, das gemeinsame Trauma erinnert und fühlt sich schuldig. Und ich glaube, das ist sogar unbewusst. So, dass man da so eher so, ah, ich fahre lieber nach Italien, ja, ich fliege lieber nach Spanien, einfach Wein trinken, feiern und vergessen. Wenn man nach Polen fährt, kann man unsere gemeinsame Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Aber ich bin dafür, dass man sie inzwischen wenigstens für junge Menschen, die wirklich nichts mehr damit zu tun haben, was haben wir mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Na, ungefähr so wie, keine Ahnung, mein Sohn und seine Freunde und so weiter. Und manchmal treffe ich die im Zug. Manchmal treffe ich junge Deutsche, die fahren nach Warschau, um zu feiern. Oft ist da irgend so ein polnisches Aussiedlerkind oder so polnischstämmig, der führt diese Truppe und sagt, ihr wird sehen, das ist cool hier, wir gehen dahin, wir gehen dahin. Und das freut mich. Ich denke, die jungen Menschen sollen einfach nach Warschau kommen und feiern und essen gehen und in die Clubs gehen. Und das ist gut. Das brauchen wir. Dieses entspannte Miteinander.
Umso
das kommen wir nicht weiter.
Ja, umso mehr, dass Berlin ungefähr 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt ist.
Ja.
80 Kilometer.
Ja. Ja.
Das ist keine Distanz.
Keine Distanz. Und ich ermutige alle, Freunde und Bekannte, also wenn jemand sagt, ich war noch nie, ich kenne den Grund, wenn es ältere Leute sind, das ist nicht mal bewusst, das ist diese Angst, oh Gott, Polen, mein Großvater war da oder Urgroßvater oder so. Ja? Wer weiß.
Vielleicht.
Ja, das liegt auf dem Herzen.
Aber auch in Polen kann man sich richtig entspannen, glauben Sie mir.
Ja, absolut. Es ist wunderbar. Kommt alle nach Polen.
Dorota.
Und die Menschen sind so nett. Und das Essen ist so gut.
Dorota Danilewicz, Schriftstellerin, Journalistin, Kulturmanagerin und Brückenbauerin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das Gespräch in voller Länge finden Sie selbstverständlich auch online unter auslandsdienst.bl. Jakub Kukla, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.